ich bin immer ein Fan von Leuten, die Mut haben. Die Mut haben, ihren eigenen Weg zu gehen. Wenn ich die Frage bekomme, was ist denn der Nummer 1 Tipp, den ich jemandem geben könnte? Klar kann man jetzt über Zielsetzungen und so weiter reden, aber klar gibt es mentale Strategien, wie man so Projekte schafft. Aber der Nummer 1 Tipp für mich ist machen. Wenn du einen Traum hast, machen. Und dann bin ich abends in die Nacht reingefahren. Also ich habe kein Licht gebraucht. Und es ist dann plötzlich so friedlich. Also tagsüber 50 Grad im Schatten und es gibt keinen Schatten. Und dann ist man da in der Sahara in dieser und es ist alles so friedlich. Und man hat so das Gefühl, man ist komplett allein und auf der Welt. Unglaublich. Dass man auf der einen Seite ganz weit weg von allem, aber trotzdem unglaublich auch mit der Natur und mit diesem Moment verbunden.
Liebe Leute, herzlich willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und habe in dieser Folge heute einen sehr bekannten Abenteurer und Extremsportler zu Gast. Was er mehr ist, Abenteurer oder Extremsportler, das werden wir unter anderem in dieser Folge klären. Die Rede ist von Jonas Deichmann. Jonas hat gerade ein Projekt beendet, das ja wahnsinnig anmutet. Er hat 120 Tage, also 4 Monate lang, jeden Tag eine Langdistanz im Triathlon absolviert. Das bedeutet 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einen Marathon. An einem Tag, und zwar jeden Tag, 120 Tage lang ohne Pause. Weltrekord. Übrigens in Rot, dem Triathlon-Mekka in Deutschland. Dann hat Jonas auch schon einen Triathlon um die Welt gemacht. Er ist mit dem Fahrrad quer durch Amerika gefahren und zu Fuß zurückgelaufen. Er ist mit dem Fahrrad vom Nordkap bis zum Südkap in Afrika gefahren. Es gibt viele, viele Projekte, viele Rekorde, die er schon erfolgreich gebrochen bzw. absolviert hat. Ich habe Jonas aber nicht eingeladen, damit er noch einmal erzählt, wie er diese Projekte erfolgreich beendet hat, denn das hat er schon sehr oft an verschiedenen Stellen getan, sondern ich wollte von Jonas ein paar andere Sachen wissen. Ich wollte mit ihm mal hinter die Rekorde gucken und herausfinden, warum er das tut, was er tut, was ihn antreibt und was ihn bewegt, was ihn auch emotional bewegt, wenn er unterwegs ist. Ich habe die Menschen, die in Deutschland im Outdoor- und Abenteuerbereich bekannt sind und interessante Dinge tun, natürlich immer im Blick, schon seit Jahren auch, und deshalb auch Jonas schon länger auf meinem Radar und habe mir das angeguckt, was er so macht, auch mit großem Interesse angeguckt, aber immer das Gefühl gehabt, hier für diesen Podcast ist mir das zu wenig greifbar, das ist mir zu weit weg, das ist mir zu groß, da geht's mir zu sehr um Rekorde und Zeiten und es ist nicht ganz das, was ich mit Abenteuer verbinde und nicht ganz die Botschaft, die ich gerne raussenden möchte. Jetzt habe ich mir aber gedacht, Mensch, warum reden wir nicht einfach mal drüber? Warum frage ich nicht Jonas mal, wie er das Thema Abenteuer sieht, was Abenteuer für ihn ist und ob diese Rekorde und Zeiten für ihn wirklich so wichtig sind, beziehungsweise welche Funktion sie für ihn haben. So ist dieses Gespräch zustande gekommen und ich freue mich sehr, dass ich das heute mit euch teilen kann. Ihr könnt euch selbst ein Bild machen von Jonas und dem, was er tut und vielleicht bringt dieses Gespräch nochmal die eine oder andere neue Facette rein und macht dieses Bild etwas komplexer, denn es ist ja immer so, dass so wie wir wahrgenommen werden da draußen oder wie Menschen wahrgenommen werden, auch die in der Öffentlichkeit stehen, dass das nicht immer das ganze Bild ist. Ich kann nur sagen, mir hat dieses Gespräch viel Freude gemacht. Wir hatten hier in Hamburg eine sehr nette Begegnung und ich gehe auf jeden Fall mit einem etwas anderen Bild von Jonas jetzt weiter und werde das beobachten weiterhin, was er tut und was er da vorhat. Das ist für mich besonders interessant, weil es um das Thema Mikroabenteuer gehen wird. Ich wünsche euch viel Freude mit dem Gespräch. Wir gehen gleich rein, atmen aber vorher noch einmal kurz durch. Musik. Ich habe hier neulich ja schon erzählt, dass ich seit einiger Zeit an der frischen Luft auf der Terrasse schlafe. Übrigens nicht aufgrund von Eheproblemen, wie immer mal wieder vermutet wird. Mir ist es extrem wichtig, dass ich bestmöglich schlafe. Wenn ich auf einer Matratze schlafe, darf die für mich zum Beispiel nicht zu weich sein. Das Kissen, auf dem ich schlafe, darf nicht zu hoch sein, sondern sollte meinen Kopf so unterstützen, dass ich nicht morgens schon beim Aufwachen Nackenschmerzen habe. Und da kommt Blackroll ins Spiel. Wie du vielleicht auch, kannte ich Blackroll vor allem als Hersteller von Faszienrollen und Fitnessbändern. Blackroll macht aber auch großartige orthopädische Nackenstützkissen, die sich der Schlafposition anpassen. Das Recovery Pillow von Blackroll besteht aus atmungsaktivem Memory-Schaum, wird in Deutschland hergestellt und du kannst es auch wunderbar zusammenrollen und dorthin mitnehmen, wo du schlafen willst. Zum Beispiel ins Hotel, wo die Kissen meist viel zu dick und unflexibel sind. Ich habe solche Kissen aber tatsächlich auch schon in Zelten gesehen. Bei Blackroll bekommst du auch eine ausgetüftelte sogenannte Recovery Base Matratze in unterschiedlichen Härtegraden. Das Tolle ist, sowohl mit den Matratzen als auch mit den Kissen kannst du 90 Tage Probe schlafen. Alle Infos zu den Produkten von Blackroll findest du unter blackroll.com. Mit dem Code FREIRAUS15 bekommst du dort auf alle Produkte sogar nochmal 15% Rabatt. Jonas, herzlich willkommen.
Ja, freut mich sehr, heute da zu sein.
Schön, dass wir direkt hier zusammensitzen. Du bist zu Besuch und ich hoffe, du bist erholt nach deinem großen Langdistanzprojekt. Ich will jetzt gar nicht sagen Triathlon-Projekt, weil das kriegen ja so viele immer durcheinander. Der hat 120 Tage immer jeden Tag einen Triathlon gemacht, weil viele das so gleichsetzen. Triathlon mit Langdistanz-Triathlon. Oder viele sagen noch Ironman. Das ist ja dann nochmal wieder eigentlich nur auf Hawaii, ja, diese Marke. Aber Langdistanz bedeutet 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und noch einen Marathon, jeden Tag 120 Tage lang. Ist noch gar nicht so lange her. Wie lange jetzt, dass es durch ist?
Jetzt sind es ziemlich genau 2,5 Monate. Also ja, ich bin mittlerweile wieder frisch und munter. Ich habe so, ja, ich würde sagen, so 2-3 Wochen nach dem Projekt war ich einfach noch ein bisschen müde. Und die Kraft hat gefehlt vor allen Dingen. Also ich konnte immer lange Sport machen, aber mir hat komplett die Kraft gefehlt nach dem Projekt. Also so 2 Wochen später hätte ich auch keine 10 Liegestützen geschafft, gar nichts. Und das ist jetzt alles wieder zurück. Und ja, bin gut erholt.
Ist ja eine extreme Belastung, sicherlich auch für dich. Klar, war ja ein extremes Projekt. Aber extrem ist ja durchaus auch relativ und von der Perspektive abhängig. Ich kann mir vorstellen, dass du oft hörst, Mensch, das, was du da machst, ist total extrem, kann ich mir nicht vorstellen. So. Aber du bist natürlich auch anders trainiert. Ich fand das hochinteressant. Du hast gesagt, wahrscheinlich bist du weltweit derjenige, der in den vergangenen Jahren am allermeisten Ausdauer trainiert hat.
Da bin ich der festen Überzeugung, dass es so ist. Ich habe ja nicht nur meine Projekte gemacht mit die letzten Jahren Kontinente im Fahrrad durchquert und dann den Triathlon um die Welt, USA-Durchquerung. Also ich habe die letzten Jahre im Schnitt, also erst habe ich 50.000 Radkilometer im Jahr gehabt und das Bikepacking, nicht mit Begleitfahrzeug, wo man super schnell ist und dann die langen Läufe und alles. Also ich habe unglaublich viel Ausdauer trainiert. Ich bekomme auch oft die Frage, ob das jeder kann, ob das Genetik ist und ich bin der Meinung, ich habe eine sehr, sehr gute Grundvoraussetzung. Ich habe nie eine schwere Verletzung gehabt. Ich habe sicherlich eine Veranlagung, die mir sowas ein bisschen leichter macht als bei anderen. Aber der weit größere Effekt ist, ich habe mich einfach über viele, viele Jahre adaptiert. Und diese Ausdauer und diese Anpassungsfähigkeit, das dann irgendwann auch eine Langdistanz jeden Tag für den Körper so gewissermaßen ein bisschen Normalität wird, das ist nichts, was man innerhalb von 3-4 Monaten trainiert, sondern das dauert Jahre.
Und das heißt, du gehst im Prinzip, wie andere arbeiten gehen, 8 Stunden machst du Sport, oder? Jeden Tag, seit Jahren.
Genau, ja, genau. Es ist ja mein Job. Also wie andere arbeiten gehen, gehe ich auch arbeiten. Es ist nur ein anderer Job.
Gibt es Tage, wo du gar nichts machst?
Geplant mache ich das nicht. Auch ein Ruhetag für mich bedeutet, ich gehe dann ein Stündchen schwimmen oder mache so ein lockeres 10-Kilometer-Läufchen oder so ein bisschen Yoga, also so ein bisschen Radeln gehen, aber so ein Tag, wo ich gar nichts mache. Das ist nicht geplant. Ich habe natürlich jetzt auch sehr, sehr viele Vorträge und so weiter und da kann es einfach mal sein, jetzt gerade mit Reisezeiten, wenn jetzt irgendwie ich meine Reise so geplant habe und jetzt gibt's Stau oder der Zug hat massive Verspätungen, dann kann es sein, dass ich einfach zeitlich nicht schaffe zu trainieren an einem Tag. Das kommt nicht oft vor und 6-mal die Woche Sport ist schon für mich die absolute Untergrenze.
Siehst du dich eigentlich eher als Extremsportler oder als Abenteurer?
Ich würde sagen eher als Abenteurer. Die Frage ist immer was, wo ist da die Grenze? Und ich habe jetzt mit meinem letzten Projekt einen Ausflug in den Hochleistungssport gemacht. Ich wollte einmal wissen, was geht, was kann ich. Das habe ich jetzt mit den 120 Langdistanzen auch herausgefunden. Und vorher habe ich ja immer so unsupported Sachen gemacht. Also das ist ja auch immer so eine Kombination aus Abenteuer und Leistungssport. Wobei der Fokus war, ich würde sagen, eher Abenteuer. Und jetzt für die Zukunft muss ich sagen, ist mein Fokus ganz klar auf Abenteuern.
Guter Moment, darüber zu sprechen, was denn Abenteuer eigentlich ist. Wenn wir uns fragen, wo verläuft da die Grenze zwischen Abenteuer und Extremsport? Also wie verstehst du Abenteuer? Es gibt ja keine allgemeingültige Definition, aber was ist Abenteuer für dich?
Für mich ist ein Abenteuer immer so ein bisschen eine Reise ins Ungewisse. Und das ist natürlich, also es kann per Definition natürlich eine Weltumrundung sein oder wenn man an den Südpol geht, das ist natürlich ganz, ganz großes Abenteuer. Es kann aber auch genauso auch hier vor der Haustür sein. Ein Abenteuer ist es nicht, wenn man dieselbe Runde joggt, die man schon 50 Mal gejoggt hat. Das ist kein Abenteuer. Aber wenn man was macht, was man so noch nie gemacht hat und auch nicht so richtig weiß, was da passiert, dann ist es ein Abenteuer. Und das kann genauso vor der Haustür sein. Für viele Leute wäre das ein Riesenabenteuer, einfach mal einen Schlafsack zu nehmen, von zu Hause loszujoggen, auf den nächsten Berg da oben übernachten oder am nächsten Tag wieder zurück. Das wäre für viele Leute ein verdammt großes Abenteuer. Und ich suche mir meine Abenteuer auch regelmäßig, indem ich einfach auch mal Dinge mache, die ich noch nicht gemacht habe.
Dennoch, wenn man jetzt auf deine größeren Projekte in der jüngeren Vergangenheit guckt, spielen ja doch Entfernungen, Distanzen, Rekorde eine Rolle. Welche Rolle spielen die für dich im Abenteuer?
Also prinzipiell muss es bei einem Abenteuer nicht um weiter, schneller, höher gehen. Ich finde für mich die Kombination aus beiden, was mich sehr, sehr reizt. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, mal über längere Zeit ein reines Abenteuer zu machen, wo es jetzt auch nichts mit Leistungssport oder irgendwas zu tun hat. Auf die komplette Dauer muss ich aber sagen, mag ich gerne beides. Also mir wäre das nur Abenteuer, ohne jetzt auch Distanzen und mich körperlich, sage ich mal, auch ans Limit bringen, da würde mir was fehlen. Genauso würde mir auch was fehlen, wenn ich langfristig nur Leistungssport mache. Und ich habe für mich so diese Nische gefunden, das miteinander zu kombinieren, indem ich jetzt meinen vergangenen Projekten unsupported irgendwo was mache, aber dann auch schon mit langen Distanzen und so weiter. Und Mischung macht's am Ende.
Ja, wir haben ja eben schon kurz bevor das Mikro an war, darüber gesprochen, dass du jetzt im neuen Jahr viele Mikroabenteuer selber auch erleben wirst. Zusammen mit dem Edel Sepp, mit dem du auch einen Podcast jetzt gerade ins Leben gerufen hast. Also jemand, der dich begleitet, Freund, Kollege, auch jemand, der für dich arbeitet, ja auch dieses Projekt 120 begleitet hat. Dem wirst du ein paar Mikroabenteueraufgaben stellen und er dir. Das klingt sehr, sehr interessant, sehr spannend. Ich bin vor allen Dingen gespannt darauf, was ihr euch da so ausdenkt. Aber wenn wir darauf mal gucken, wird das auch alles, ich sag mal, mit körperlicher Hochleistung zu tun haben? Oder könntest du dir auch vorstellen, wenn jetzt jemand sagt, pass auf, 3 Tage lang hier in einem Waldstück, 100 Meter Umkreis, guck dir das mal alles genau an, so Fokus auf Achtsamkeit oder so, dieses eben nicht wegrennen die ganze Zeit und irgendwelche Kilometerschnitte dann erreichen, sondern dann wirklich voll weg davon und gar nicht groß bewegen, sondern ganz anders entdecken. Könntest du sowas auch vorstellen?
Also Survival finde ich auch super spannend. Also ich könnte mir auch mal vorstellen, mal ein paar Wochen auf einer einsamen Insel oder so zu sein. Aber am liebsten mache ich Sport in der Natur. Und das verbunden mit Abenteuer, mit unsupported. Bei unserem neuen Podcast Deichmann und Edesepp, wir sagen, es ist ein Abenteuer- und Ausdauersport-Podcast. Also auch da eben diese Kombination aus den beiden. Und die Challenges, die wir uns gegenseitig stellen werden, ist eben auch eine Mischung. Es kann auch mal sowas sein, machen einen Ultramarathon, jetzt nicht bei irgendeinem Wettbewerb, aber halt dann einen Trail, also wo es dann so schon auch um eine Leistung geht. Es kann genauso aber auch einfach mal ein klassisches Survival sein, wo man irgendwie ja ohne Essen auf irgendwo hin muss und dann da 48 Stunden sein. Und da tun wir uns einmal im Monat eine Challenge geben. Die erste ist jetzt, ich darf Sri Lanka der Länge nach durchqueren innerhalb von 48 Stunden, das sind etwa 600 Kilometer, und darf kein Geld ausgeben. Also auch eine sehr interessante Aufgabe, und der Marc macht ein Praktikum bei den Gebirgsjägern in Berchtesgaden, also wo er dann mit denen eine Skitour macht mit irgendwie 5.000 bis 6.000 Höhenmeter mit 40 Kilo Rucksack und dann ein Iglu bauen draußen. Also auch was, es hat er noch nie gemacht, er hat noch nie im Schnee übernachtet. Also wirklich was per Definition ein Abenteuer ist, weil es ihn komplett aus der Komfortzone bringt.
Das ist interessant. Jetzt hast du eben gesagt, man kann auch einfach mal von der Haustür los. Sri Lanka ist ja jetzt nicht von der Haustür los und wahrscheinlich Gebirgsjäger für die meisten auch nicht. Du hast ja aber gar keine richtige Haustür, ne, von der du starten könntest.
Das ist richtig. Also ich habe kein klassisches Zuhause, sondern ich habe, sag mal, eine Homebase, aber ich bin letztendlich immer unterwegs. Und Sri Lanka, da bin ich jetzt 4 Wochen im Weihnachts- und Neujahrsurlaub. Das ist für mich nach den 120 Langdistanzen das erste Mal, dass ich ein bisschen länger auch mal frei habe. Und habe das dem Marc auch gesagt, dass ich da in Sri Lanka bin, und er hat sich dann eine Challenge ausgedacht, wo ich auch bin. Also ich fliege jetzt nicht für diese Challenge nach Sri Lanka, sondern ich bin halt dort, und er hat sich dann dort für mich eine Challenge überlegt.
Vermisst du manchmal so, wenn du unterwegs bist und es darum geht, eine Strecke zu schaffen, Zeiten zu erreichen, die Freiheit, eben das nicht tun zu müssen und zu sagen, komm, ist jetzt egal, ist auch nicht so wichtig, ob ich das Ziel erreiche. Wie wichtig ist es für dich, dass du ein Ziel erreichst?
Es macht mir unglaublich Spaß, auf ein Ziel hinzuarbeiten. Also da geht es auch nicht nur um das reine Machen davon, sondern genauso auch um die Vorbereitung. Ich bin ein ehrgeiziger Mensch, und es ist, wenn ich so ein Projekt mache, es muss ja nicht für jeden Sinn ergeben, sondern es muss für mich persönlich Sinn ergeben. Und wenn ich sowas mache, da wache ich morgens auf und habe einen Grund, um die beste Version von mir zu sein, und das jeden Tag aufs Neue. Und dieses Ziel, das brauche ich auf jeden Fall. Aber am Ende, was wirklich zählt, ist jetzt nicht der Rekord, sondern der Rekord ist am Ende ein Bonus, sondern es sind die Erlebnisse. Also es ist der Weg dahin, und es ist alles, was währenddessen passiert. Und für mich ist es, wenn ich so ein Projekt mache, da sind die Erlebnisse, das ist so intensiv, was ich da alles erlebe. Und das ist für mich das, was wirklich zählt. Es ist ja auch nicht so, dass ich da einfach jetzt durchhetz. Auf dem Fahrrad, wenn man irgendwo auch schnell unterwegs ist, ist man immer noch in einer Geschwindigkeit, wo man unglaublich viel wahrnimmt, unglaublich viele Eindrücke. Und die Orte, wo ich jetzt sage, oh, das war jetzt so schön, ja, wäre ich eigentlich gern noch ein bisschen geblieben. Ich habe ja das große Glück, dass es mein Job ist. Und das sieht auch so aus, dass ich das nächsten Jahre machen kann. Naja, dann gehe ich halt nochmal hin mit ein bisschen mehr Zeit. Also es ist immer für mich, wenn ich jetzt bei meinen Fahrradrekorden irgendwie einen Kontinent so schnell wie möglich durchquert habe, das ist für mich wie so eine erste Entdeckungsreise, wo ich unglaublich viel wahrnehme. Von manchen Ländern habe ich genug gesehen. Das reicht mir da einmal durchzuradeln. Und dann gibt es auch die Orte, wo ich sage, hey, da muss ich unbedingt nochmal hin, und dann mit Zeit. Und das mache ich aber auch.
Der Grund, warum ich das frage, ist auch, weil ich manchmal den Eindruck habe, auch in deinen Büchern, dass dieses, was das mit dir macht, ich will gar nicht sagen, ein bisschen zu kurz kommt, dass du davon nicht so viel erzählst. Hat es einen Grund, dass es also doch eher um Beschreibung geht? Wo warst du wann? Wo bist du durchgekommen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du diese Emotionen, Gefühle, dass du die nicht hast. Beschreibst du die extra eher weniger oder macht es mit dir gar nicht so viel, vielleicht doch?
Also ich rede auch in meinen Büchern natürlich auch über Emotionen. Ich glaube, der große Unterschied zu jetzt den meisten anderen, die so extreme Challenges machen, also gerade wenn wir jetzt in, sag ich mal, auch die Kategorie Extremsportler reingehen, da geht es ganz, ganz viel um das Thema Leiden, wie hart es doch Ganze ist, und man sich da trotzdem durchkämpft. Und das ist nicht, erstmal ist es nicht, mir geht's ja gut bei den Challenges, den Großteil der Zeit. Und vor allen Dingen möchte ich aber auch die Botschaft geben, dass es mir gut geht und dass ich ja Spaß habe. Das ist so, wenn ich 120 Langdistanzen hintereinander mache, dann muss ich jetzt niemandem sagen, das ist so hart, ich habe Schmerzen, sondern jeder weiß, dass ich da auch mal harte Momente habe. Aber den Großteil der Zeit geht's mir super, und ich mache einfach genau das im Leben, was ich machen möchte. Und darüber möchte ich berichten. Also ich möchte letztendlich auch die Botschaft senden, Ich mache hier solche Projekte und das Ganze aber mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Und ja, ich bin kein Fan davon, die ganze Zeit zu sagen, oh, ich bin der Härteste und das hier ist so ein hartes Projekt und mir tut alles weh, aber ich kämpfe mich dadurch. Das ist einfach nicht die Botschaft, die ich senden möchte.
Ja, Emotion könnte ja auch sein, so diese innere Reise zu beschreiben, ne? Also was diese Challenges mit dir machen. Das würde mich tatsächlich interessieren. Also was gibt dir so eine 120 Langdistanzen am Stück Challenge? Also was macht es mit dir? Du hast ja bei diesem Projekt relativ wenig Zeit alleine gehabt, weil du viel Begleitung hattest. Aber dennoch, ja, wird das ja ein Prozess, auch eine Reise für dich, ein Abenteuer im Inneren gewesen sein. Kannst du es skizzieren?
Außer Frage. Also es ist eine so intensive Reise. Auf der einen Seite natürlich für mich. Ich habe 14 Stunden Sport jeden Tag gemacht. Jeden Tag. Es gibt keinen Puffer. Also auch wie man da mit Rückschlägen umgeht, dann gibt's wieder diese Erfolgserlebnisse. Jeden Tag aufs Neue. Ich habe ein Team dabei, die sind auch meine Familie, meine Freunde. Man erlebt es zusammen. Ist ein Projekt, wo man am absoluten Limit ist für jeden. Und dann aber auch dieser Hype, der in Rot entstanden ist. Also es ist ja, ich war keinen Tag allein. Es sind jeden Tag haben Leute mitgemacht. Es haben ein paar Tausend, sind mit mir einen Marathon gelaufen. Viele ja einen ersten. Ein paar Hundert haben ihre erste Langdistanz mit mir gemacht. Und am letzten Tag, das waren ein paar Tausend Leute, die da waren. Das war ein großes Volksfest. Und ich nehme mal ein Beispiel, was es so einfach diesen Hype in Rot auch gut beschreibt, Kilometer 30. Mit Kilometer 30 meine ich, es gab bei Kilometer 30 vom Läufchen am Ende, von dem Marathon, da gab es eine Verpflegungsstation. Das ist dann der Punkt, wo man vom Kanal wieder nach Rot reinkommt und dann gibt es noch eine Extraschleife. Und das ist so bei einer Langdistanz, Kilometer 30 vom Läufchen ist so der Punkt, wo viele auch schon am Kämpfen sind. Und das war an Tag 5, da hat eine Familie, die da wohnt, einfach für mich ein paar Kekse und Wasser rausgestellt. Und das haben sie dann irgendwann jeden Tag gemacht. Irgendwann haben sie dann noch einen selbstgebackenen Kuchen dazugestellt und dann irgendwann nicht nur für mich, sondern auch noch für meine Mitläufer. Dann wurde das irgendwann der Treffpunkt für die Leute, die dann nach der Arbeit noch die letzten 12 Kilometer mitgelaufen sind. Und am letzten Tag war dann eine Straßenparty mit ein paar tausend Leuten. Und das ist einfach so entstanden. Das war nicht geplant, sondern es ist einfach so entstanden. Und das ist auch letztendlich die Emotionen, die sowas auch freigesetzt hat, zu sehen, diese Begeisterung, die das entfacht hat. Das ist auch der größte Erfolg von dem Projekt. Das ist am Ende nicht der Rekord, nicht die Leistung, die dahinter steht, sondern dass Tausende von Leuten mit mir Sport gemacht haben, die sonst keinen Sport machen.
Würdest du sagen, weil du eben vor ein paar Minuten gesagt hast, du stehst jeden Morgen auf und darfst die beste Version von dir selbst sein. Was ist die beste Version von dir selbst? Also was kannst du am besten? Ist es das, auch Menschen begeistern?
Definitiv. Die beste Version von mir ist, wenn ich meine Projekte mache. Also zum Beispiel 120 Langdistanzen hintereinander. Da bin ich sehr, sehr gut darin in Ausdauersport und Abenteuer. Und das aber auf eine Art und Weise, die andere Menschen inspiriert, selber mehr Sport oder mehr Abenteuer zu machen. Und das mache ich, indem ich das Ganze eben mit einem Lächeln auf dem Gesicht mache und Freude habe. Also wenn ich jetzt meine Langdistanz mache und dabei grimmig reingucke und die zwar beende, aber die Leute denken nur, oh, da hat aber keinen Spaß dran, das wäre nicht die beste Version von mir. Und damit würde ich auch kein Vorbild sein, würde auch niemandem irgendwie dazu begeistern, selber mal die eigenen Grenzen zu verschieben und sportliche oder Abenteuerleistungen, Projekte zu machen. Sondern das mache ich, indem ich es vorlebe. Also indem ich vorlebe, ich habe hier meine Leidenschaft gefunden und brenne für die Projekte. Ich würde nichts anderes im Leben lieber machen. Und wenn ich das zeige und meine Projekte erfolgreich durchziehe, das ist dann die beste Version von mir.
Gibt's so Tage, wo du dich dazu zwingen musst, dann zu lächeln, weil du es dir eigentlich gar nicht nach Lächeln zumute ist?
Nein.
Du denkst aber, ach komm, ich darf jetzt hier nicht Schwäche zeigen, sozusagen, sondern ich möchte ein Lächeln rüberbringen?
Ich sehe immer wieder das als Privileg, dass ich jeden Tag das machen darf, was ich am liebsten im Leben mache. Und klar habe ich harte Tage, aber das ist ja trotzdem so, ich habe ja gewusst, dass da auch harte Tage kommen. Ich habe mir das ja frei ausgesucht. Ich bin ja, niemand zwingt mich dazu, das zu machen. Und ja, ich bin einfach da bedingungsloser Optimist und glaub daran, dass auf jeden Tiefpunkt auch wieder ein Hochpunkt kommt. Und das ist was, wo ich verspüre da auch Begeisterung für die Projekte und das macht mir unglaublich Spaß, sonst würde ich es nicht tun.
Und das ist auch ein bisschen so Autosuggestion. Und das funktioniert ja auch, ne? Ja. Zu sagen, pass auf, hey, ich laufe jetzt mit einem Lächeln, auch wenn ich mich gerade nicht nach Lächeln fühle, aber das wiederum macht was mit mir und meinem Gefühl.
Außer Frage. Also ich sag's mal so, wenn's regnet, dann kann ich darüber jammern, dass es regnet, dann regnet's immer noch und ich bin schlecht gelaunt oder ich akzeptier's. Und dann regnet's auch, aber es macht mir nicht so viel aus. Und so ist es mit allem im Leben. Also es ist immer, wenn was passiert, was mir jetzt erstmal nicht gefällt oder ich einen Rückschlag habe, ich sage immer, ich konzentriere mich auf die Dinge, die ich beeinflussen kann. Die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, die akzeptiere ich, hack's ab und weiter geht's. Und das mache ich mit einem Lächeln, weil ich sehe das als Privileg, das machen zu dürfen in meinem Leben.
Wie bist denn du groß geworden? Also wie sah deine Kindheit so aus? Wie können wir uns das vorstellen?
Ich habe mein ganzes Leben lang sehr viel Sport und auch Abenteuer gemacht. Also meine Kindheit, ich habe einen großen Bruder und eine kleine Schwester. Vor allem mit meinem großen Bruder habe ich auch ständig viel Sport gemacht. Hab früher alles Mögliche ausprobiert, aber wir sind von klein auf immer in den Bergen gewesen und immer mit dem Zelt im Urlaub. Also so das Abenteuer kam schon. Ein wichtiger Moment für mich war, mein Opa habe ich mal bis erst mal mit 6 Jahren besucht. Mein Opa war Schlangenfänger in Westafrika, in Guinea. Und für mich war das so ein bisschen natürlich immer, ich wollte jetzt nicht nach Westafrika auswandern, aber es war für mich jemand, der ist seinen eigenen Weg gegangen, obwohl es kein einfacher Weg war. Und da drin aufgegangen ist. Und das war für mich auch mal schön. Und dann, ja, ich habe mein ganzes Leben einfach Sport gemacht.
Also auch so geprägt mit Zielen letztlich ja wahrscheinlich schon in jungen Jahren. Was erreichen wollen? Worum ging es da? Was war das für eine Art von Sport?
Ich war immer ehrgeizig. Ich habe auch, sag ich mal, eine Familie, die alle Sport gemacht haben. Aber es ist trotzdem auch nicht so, dass es gibt ja auch Kinder, die wurden dann von den Eltern oder vom Vater, der dann das am Ende mehr wollte als das eigene Kind. Du musst jetzt hier und hier und hier, so war das bei mir nicht, sondern es war immer selber mein eigener Anreiz. Ich möchte Sport machen, ich möchte da drin auch gut sein, aber das Ganze immer mit verbunden mit Abenteuer. Also ich war nie ein Fan davon, auf dem Laufband zu rennen oder drinnen Sport zu machen, sondern mich hat's immer nach draußen gezogen.
Ich habe neulich gerade so ein Interview gehört mit Joko Winterscheid, der so ein Thema aufgegriffen hat, was für viele Menschen, die so in der Öffentlichkeit stehen, auf Bühnen stehen, Musiker, also berühmte Menschen, offenbar ein Thema ist, dieses ja Aufmerksamkeit wollen ja auch, ne, diese Sucht, die sich dann vielleicht auch irgendwann entwickelt nach Applaus. Und der erzählt hat, es hat für ihn sehr, sehr lange gedauert, auch zu verstehen, wo das bei ihm herkommt, hat mit seiner Mutter zu tun und so weiter, müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Aber hast du, wenn du so in dich reinhorchst, und das machst du ja oft, auch auf langen Reisen, vielleicht auch schon mal irgendwann eine Idee gekriegt, so, gibt's da auch was, warum es mir wichtig ist, bekannt zu sein, dass die Menschen mir zuklatschen, ja, dass ich Menschen begeistere, denen was weiter. Also Anerkennung, ist das für dich irgendwie ein Thema?
Ich mache die Projekte, weil ich sie machen möchte. Und ich würde auch, wenn es nicht mein Job wäre, würde ich genau das machen. Das ist auch tatsächlich die Frage, die wichtigste Frage, die ich mir bei jedem Projekt stelle. Würde ich das auch machen, wenn es nicht mein Job wäre? Am Ende die Anerkennung, auch, sag ich mal, das Finanzielle dahinter und auch, dass man Applaus und Anerkennung dafür bekommt, das kommt vor allen Dingen, wenn man Sachen authentisch macht und dafür brennt und die Leute das merken. Also ich bin der festen Überzeugung, wenn man seine Projekte nur macht, weil man glaubt, da kann man die maximale Anzahl an Likes bekommen und das kommt halt gut an, damit ist man langfristig nicht erfolgreich. Also nicht im Abenteuer. Es gibt andere Szenen, wo sowas funktionieren möchte, aber nicht im Abenteuerbereich. Sondern im Abenteuerbereich, da ist man erfolgreich, wenn man was macht, wenn man auf gut Deutsch Bock drauf hat. Und das ist schön, wenn das Leute interessiert. Und natürlich schmeichelt mir das. Und ich finde es unglaublich schön, wenn ich damit auch Leute inspirieren kann und Leute mir das nachmachen. Meine grundlegende Motivation ist aber, ich habe Bock auf die Projekte.
Ja, da kann sich auch keiner von freimachen zu sagen, es ist nicht schön, wenn man Anerkennung bekommt. Ja, das ist ja eine Triebfeder des Lebens, glaube ich.
Außer Frage, ja.
Ja, gerade im Extremsportbereich heißt es ja auch manchmal, ach komm, da gibt's, und ich kenne auch durchaus ein paar Menschen, da habe ich das Gefühl, die rennen vor irgendwas auch weg durch exzessiven Sport, vor Fragen vielleicht, die sie auch an sich selber haben und die sie sich mal stellen sollten.
Außer Frage, also wenn man sich da anschaut, im Extremsport gibt es auch durchaus Leute, die sind ehemalige Drogenabhängige und so weiter, wo man ganz klar merkt, okay, sie haben jetzt was gefunden, um einfach auch nicht zurückzurutschen. Also wo man definitiv von was davon wegläuft. Das sind aber nicht alle. Also es gibt, muss man ganz klar sagen, es gibt die Sparte, die vor was wegläuft, weil man hat ja dann auch ein extremes Ziel beziehungsweise auch eine Struktur dahinter, wo man sich dann auch voll reinstürzen kann, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil wenn es einem hilft, wieder einen Fokus im Leben zu haben, dann ist es ja erstmal eine super Sache. Es gibt aber genauso auch die Leute, die einfach darauf zulaufen, die einfach die Sachen machen, weil sie da drin aufgehen und Lust haben. Und ich habe mit keinem meiner Projekte oder generell damit angefangen aus irgendeiner Lebenskrise hinaus, sondern das war einfach das, was ich machen wollte.
Ja, du hast es eben auch schon angedeutet, es ist ja auch ein Beruf für dich, ein Business, und dazu gehört natürlich auch, Menschen zu erreichen. Also ein Stück weit eine Gratwanderung, vermute ich auch immer mal. Einerseits zu sagen, ich will es eigentlich nur für mich machen, ja, oder ich würde es auch für mich machen, aber es ist ja auch mein Beruf, ja, und da lebe nicht nur ich selber von, sondern es ist ja auch dein Vater, der dich unterstützt, und es sind nur ein, zwei mehr Leute mittlerweile, die dranhängen. Wie gut gelingt dir diese Gratwanderung? Denkst du manchmal so, wäre schön, wenn es jetzt ein bisschen kleiner wäre, das ganze Projekt, das ganze Business?
Also bei mir ist natürlich alles explodiert, vor allen Dingen nach dem Triathlon einmal rund um die Welt hat sich bei mir alles vervielfacht, und jetzt mit den 120 Tagen, es war ja auch ein Riesenprojekt, wir haben etwa 500 Millionen Impressionen mit dem Projekt gehabt. Und mein Vater macht mein Management, ich habe mein Bruder ist ab und an dabei, und ich möchte die Firma aber trotzdem klein halten. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, weil ich sag mal so, ich könnte meinen Umsatz definitiv erhöhen, wenn ich jetzt Leute einstelle, die mir Sachen abnehmen, dann wäre ich aber nicht mehr frei und flexibel. Weil wenn ich erstmal hohe Fixkosten habe, naja, dann bin ich genau an dem Punkt, dann muss ich bei jedem Projekt überlegen, ja, sag mal, lässt sich das auch vermarkten, kann ich damit Gewinn machen, kann ich damit meine Kosten decken, und das möchte ich nicht, weil ich sag's mal so, wenn ich irgendwann mal eine Idee habe für ein Projekt, wo ich ganz genau weiß, okay, das lässt sich einfach nicht vermarkten, aber ich habe Bock drauf, das kann ich machen, das kann ich aber nur machen, weil, also mein Vater ist nicht drauf angewiesen und mir geht's auch gut, also da sind wir ja frei. Und das ist auch für mich, das muss auch so bleiben. Also es ist für mich klar, man muss seine Rechnung bezahlen, und das ist schön, wenn es auch läuft und man Erfolg hat. Und es gibt natürlich auch mal Momente, wo ich einen Vortrag annehme und dahin fahre und das Wetter ist draußen schön und ich würde denken, könnte auch laufen heute. Klar gibt's die Tage, außer Frage. Aber im Großen und Ganzen muss ich ganz klar sagen, ich würde nie jetzt ein längeres Projekt machen, wofür ich nicht brenne. Das wäre auch ziemlich kurzfristig gedacht, weil das merken die Leute. Das merkt man doch, ob man das jetzt macht, weil man dafür brennt und das authentisch ist, oder ob man es halt macht, weil man es gut vermarkten kann. Daher, ich finde immer, die entscheidende Frage ist, was kam denn als erstes? Kam als erstes die Idee, ich muss irgendwas machen, was sich geil vermarkten lässt. Und dann findet man halt die Projektidee. Dann macht man es dem Gelde wegen. Und das ist, finde ich, kurzfristig gedacht. Oder überlegt man sich, auf was habe ich denn eigentlich Bock? Und wenn man das Projekt so gefunden hat, dann schaut man natürlich über die Vermarktungsstrategie dahinter. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Die Frage ist immer, was kommt als erstes? Und auch langfristiger Erfolg und Authentizität, die kommt nur, wenn die Motivation am Anfang die Leidenschaft fürs Abenteuer und den Sport ist.
Was reizt dich jenseits von Schwimmen, Radfahren und Laufen? Weil du ja auch gesagt hast, Abenteuer ist Ungewissheit. Also vielleicht auch mal was machen, was man noch nicht so gut kann. Die gewohnten Pfade verlassen. Gibt's da was?
Außer Frage. Also ich kann mal so langfristig gesehen, möchte ich unbedingt mal an den Südpol beispielsweise, und ich möchte auch mal so Survival-Sachen machen, wo ich mal längere Zeit auf einer einsamen Insel bin oder in der Wildnis. Und jetzt das neue Projekt mit das Deichmann versus Edelsepp Challenge, was ja auch immer Teil vom Podcast ist. Das ist ja es gibt keine Regeln dafür. Also die Regeln, die wir uns in der gesetzt haben, ist, die Challenge, die man dem anderen gibt, muss innerhalb von 48 Stunden durchführbar sein. Also es ist so ein bisschen ein Mikroabenteuer. Es sollte etwas mit Ausdauersport und oder Survival-Abenteuer zu tun haben. Sonst gibt's keine Regeln. Also ich bin mir sicher und hoffe, der Marc wird mir auch Challenges stellen, die jetzt erstmal nichts mit Schwimmen, Radeln und Laufen zu tun haben.
Könnte auch eine Zugfahrt sein, theoretisch. Ja, also steige Würfel, auf welchem Gleis du nach wo fährst und dann geht's los.
Es kann alles Mögliche sein. Es kann Stand-Up-Paddeln sein, es kann Surfen sein, es kann eine Wanderung sein, es kann irgendwas mit Survival sein, Skifahren. Es gibt erstmal keine Regeln und ich hoffe, es wird divers.
Jetzt weißt du aber beim Schwimmen, Radfahren, Laufen, da hast du ja ein großes Vertrauen in deine Fähigkeiten, dass du das packst, was auch immer da kommt, auch wenn es jetzt eine große Herausforderung ist. Hast du so eine Grundhaltung auch entwickelt, was das andere jetzt betrifft? Also sagen, ja egal, ich glaube, ich pack das auch, egal was kommt. Ich muss gerade an meinen Sohn denken, der gesagt hat, als wir zum ersten Mal Skifahren gegangen sind, also Papa, ich bin noch nie Ski gefahren, aber ich weiß, ich kann das.
Definitiv. Und da muss ich sagen, ist für mich, was jetzt, sag mal, die Fähigkeiten, die man hat, das ist das, was ein guter Abenteurer wirklich kann. Ein Abenteurer bringt sich ja per Definition immer wieder in Situationen, wo er nicht weiß, was passiert. Und das ist auch, muss auch nicht dieselbe Disziplin sein. Und man lernt, mit Rückschlägen umzugehen. Man lernt auch mit Unsicherheit umzugehen. Und es ist ja kein klassischer Leistungssport. Also wenn ich jetzt einen Marathon-Weltrekord aufstellen möchte, ja, da sollte ich sehr lange für trainieren und werde es wahrscheinlich trotzdem nicht schaffen. Aber wenn es jetzt darum geht, einfach nur einen sehr, sehr langen Trailrun zum Beispiel zu machen und dann vielleicht noch mit unsupported und noch mit draußen übernachten und mit anderen Wetterverhältnissen und so weiter, dann hilft es, wenn ich ein sehr guter Läufer bin. Mindestens genauso wichtig sind aber diese Fähigkeiten, wie gehe ich damit um, wenn was schiefläuft? Wie navigiere ich? Und so weiter. Und das ist das, was ich in meiner Vergangenheit gemacht habe. Das ist auf alles übertragbar. Ich sag's mal so, wenn ich an Südpol mit Skilanglauf, mal mit Langlaufskiern hin will, dann, ja, wäre es ganz gut, wenn ich ein guter Langlaufskifahrer bin. Aber diese Herangehensweise, auch mental vor allen Dingen, was mache ich denn jetzt, wenn ein Schneesturm kommt? Das ist mindestens genauso wichtig, wahrscheinlich noch wichtiger. Und alles andere kann ich lernen.
In Sachen Ausrüstung gibt's ja auch die Möglichkeit bei diesen Mikroabenteuer-Challenges, dass du mal downgraden musst, ne? Könnte ja passieren, dass du mal mit einem Klapprad über die Alpen fahren musst und nicht mit einem mehrere tausend Euro Hightech-Bike.
Außer Frage, also auch das ist möglich. Es gibt bei diesem Format erstmal keine Regeln. Das heißt, ich kann dem Marc oder er kann mir auch durchaus sagen, komme von Punkt A nach B. Und das ist das Gefährt oder das sind die, sag ich mal, die Utensilien, die du benutzen darfst. Und das kann alles sein. Also es kann auch sein, muss man irgendwie ein Tier irgendwo hinreiten oder ein Klapprad irgendwo hinfahren. Es ist, wir wollen eine Mischung machen. Wir wollen eine Mischung aus Ausdauersport machen, aber auch Abenteuer. Und da ist erstmal dem Fortbewegungsmittel gibt's erstmal keine Regeln.
Was sind die Werte, die dir am wichtigsten sind? Jetzt mal nicht nur auf den Sport bezogen, auf das Abenteuererleben bezogen. Was sind Werte, wo du sagst, boah, das ist mir am wichtigsten?
Ehrlichkeit. Also das merke ich, wenn man einfach auch selbstständig ist und mit Freunden, mit auch einem gewissen Namen hat, wie unglaublich schön das ist, an seiner Seite Partner, Freunde zu haben, wo man sich 100% drauf verlassen kann, wo man einfach weiß, komm, was wolle, man hat immer, ja, man ist da direkt, man ist ehrlich zueinander, man kann zusammen Spaß haben und ja, ganz, ganz wichtig. Authentizität, auch eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, hat natürlich auch mit Ehrlichkeit zu tun, außer Frage. Und ich bin immer ein Fan von Leuten, die Mut haben, ihren eigenen Weg zu gehen. Und da ist es erstmal ganz egal, in welche Richtung das ist, aber das ist so ein bisschen was meiner Meinung nach auch oft fehlt in der Gesellschaft. Wenn ich die Frage bekomme, was ist denn der Nummer 1 Tipp, den ich jemandem geben könnte, Klar kann man jetzt über ja, Zielsetzungen und so weiter reden, aber klar gibt es mentale Strategien, wie man so Projekte schafft. Aber der Nummer eins Tipp für mich ist machen. Wenn du einen Traum hast, machen. Und sich mal zu überlegen, was ist denn eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Und das ist meistens nicht so schlimm. Denn viele Träume, die werden immer so herausgezögert, weil dann kommt irgendwas im Leben dazwischen. Und das geht aber so weiter. Wenn man einen großen Traum hat, dann machen. Und das wirkliche Scheitern ist für mich nicht, wenn ich es probiere und nicht schaffe, sondern das Scheitern ist, wenn ich gar nicht den Mut hatte, es zu tun. Und daher, für mich, ist eine ganz wichtige Eigenschaft, Mut zu haben, seinen eigenen Weg zu gehen und damit auch was zu riskieren.
Risiko ist da definitiv ja immer drin, wenn man seinen eigenen Weg geht. Jetzt gehört es bei einem Abenteuer ja auch dazu, diese Risiken im Vorwege ein Stück weit zu minimieren. Die Frage ist nur, wann macht man Schluss? Ja, also wann zerdenkt man das ganze Ding und sagt am Ende, ja, mache ich nicht, sind zu viele komplexe Fragen. Wie machst du das bei deinen Projekten? Weil du gehst ja auch nicht völlig blauäugig in solche Projekte rein.
Also erstmal, es hängt natürlich ab von jetzt der Disziplin, die ich mache. In den Bergen hat man natürlich eine ganz andere Risikobewertung. Gerade wenn es jetzt um Skitouren geht oder Bergsteigen, ist natürlich was ganz, ganz anderes. Wenn ich eine Projektidee habe, das allererste, was ich natürlich anschaue, ist das Projekt überhaupt machbar? Damit meine ich jetzt bei einer großen Reise, kommt man über alle Grenzen? Gibt es irgendwelche Konfliktgegenden? Und dann schaue ich, ist das Projekt rein körperlich machbar und macht es in einem Test. Ich meine, ich weiß natürlich vorher nicht, ob 120 Langdistanzen gehen. Ich kann aber so ein bisschen experimentieren natürlich. Und prinzipiell ist es so, wenn ich eine schaffe, dann schaffe ich auch mehr. Dauert halt ein bisschen länger. Und vor allen Dingen habe ich ja die Erfahrung, dass ich über die einzelnen Disziplinen über einen sehr langen Zeitraum machen kann. Am Ende gibt es nur einen Weg herauszufinden, ob sowas geht, und das ist machen.
Ja, ich frage auch, weil mir das immer sehr wichtig ist, das runterzubrechen. Du bist jemand, der große Projekte macht, zumindest bis dato. Ja, jetzt kommen ein paar kleine, bin ich, wie gesagt, sehr gespannt, wie die aussehen werden. Aber das ist was ich manchmal ein bisschen schade finde bei diesen ganz großen, bekannten auch Figuren, die da sind, dass diese Projekte wenig zu tun haben mit der Lebenswelt der Menschen. So, weil wir haben darüber gesprochen, du wahrscheinlich derjenige bist, der in den vergangenen Jahren am allermeisten Ausdauer trainiert hat auf der Welt. Hat ja kein anderer. Also die Menschen, die einen ganz normalen Job haben und so weiter, was können die mitnehmen? Wie können die das runterbrechen für sich? Deswegen frage ich auch gerade nochmal, wie du das machst mit der Risikobewertung bei Projekten, weil das ist ja auch etwas, was sich runterbrechen lässt auf kleinere Projekte. Ja. Was ist da so deine Botschaft für die Menschen, die eben nicht VollzeitabenteurerInnen sind?
Ganz klar, auch hier beginnen, an die Startlinie kommen. Wenn man einen großen Traum hat, dann, ich meine, bin auch nicht eines Tages aufgewacht und habe 120 Langdistanzen gemacht. So ist es einfach nicht. Ich habe mich über Jahre dahin gearbeitet und irgendwann bin ich aufgewacht und habe gedacht, ja, ich glaube, es ist möglich. Und dann habe ich mich nochmal ein Jahr darauf vorbereitet. Der Punkt ist aber, irgendwann muss man diese Entscheidung treffen, ja, ich möchte das machen. Und dann lernt man auch ganz, ganz viele Sachen. Und wenn jemand jetzt eine große Fahrradreise machen möchte oder mit dem Stand-Up-Paddle irgendeinen paar hundert Kilometer langen Fluss runterfahren möchte, naja, da kann man gleich heute damit anfangen, sich darauf vorzubereiten, indem man vielleicht mal mit dem Fahrrad die Großeltern besuchen geht oder einmal rund um Hamburg radelt und einen Overnighter draus macht oder man fährt hier mal die Kanäle entlang mit dem Stand-Up-Paddle. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn man einen großen Traum hat, ein großes Ziel, dann kann man jetzt damit anfangen, Schritte in diese Richtung zu tun. Und zum einen lernt man unglaublich viele Fähigkeiten währenddessen und irgendwann ist auch der Punkt, wo dieses große Ziel gar nicht mehr so groß erscheint, wo man auch die Angst davor verliert und das auch viel besser bewerten kann. Und irgendwann lernt man, ja klar kann ich das, aber man muss beginnen. Und der beste Zeitpunkt, um damit zu beginnen, der ist jetzt und nicht in 5 Jahren, Es muss nicht gleich die Weltreise sein, aber diese ersten kleinen Schritte in die Richtung des großen Ziels, die kann man jetzt treffen.
Das bedeutet aber auch, man braucht Geduld manchmal, weil man ja anfängt mit etwas und noch nicht so gut in etwas ist. Weil du gerade das Stand-Up-Paddeln erwähnt hast, ich muss dran denken, ich bin mal vor vielen, vielen Jahren, jetzt haben wir wieder die ISPO, große Sportartikelmesse in München. Es war auch auf der ISPO, glaube ich, zu einem Stand-Up-Paddle-Hersteller gegangen, zu mehreren, und habe denen erzählt, ich möchte mit einem Stand-Up-Paddle-Board nach Helgoland fahren. Ich brauche ein Board. Ich hab noch nicht mal ein Board gehabt, so ein Ding. Und dann habe ich eine Firma getroffen, die gesagt haben, ja, glauben wir dran, finden wir eine gute Idee. Eine Woche später stand ein großes Paket bei mir auf der Straße mit einem Board und dann war ich unter Zugzwang. Und dann bin ich mit diesem Board hier auf die Elbe und dann war Hafengeburtstag und es war unglaublich, viele Schiffe waren unterwegs und Strömungen hin und her. Und ich stand auf diesem Ding nicht eine Minute, sondern bin reingefallen und reingefallen und reingefallen und habe mir aber immer gesagt, mit jedem Mal, was du draufstehst, wirst du wieder was lernen. Du wirst wieder weiterkommen. Und das war so. Ja, also 3 Jahre hat es, glaube ich, gedauert, bin ich dann tatsächlich mit dem Stand-Up-Paddleboard nach Helgoland gepaddelt. Als erster hat noch nie jemand gemacht mit einem Stand-Up-Paddleboard. Auch das nicht wichtig, das sagst du ja auch, diese Rekorde sind gar nicht so entscheidend, aber die triggern einen natürlich schon manchmal ein bisschen, auch Dinge zu machen. Also diese Geduld zu haben, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Nicht sofort Sachen zu können, sondern zu sagen, es braucht manchmal ein bisschen. Ich werde jedes Mal besser.
Ja, das Schöne ist, wenn man sowas macht, dann entwickelt man ein Urvertrauen. Man entwickelt ein Urvertrauen in seine Fähigkeiten und genauso entwickelt man auch ein Urvertrauen, dass man die Fähigkeiten, die man noch nicht hat, erlernen kann. Und ich nehme jetzt mal das Thema Stand-Up-Paddeln. Also ich finde es auch ziemlich cool. Ich habe es erst ein paar Mal in meinem Leben gemacht. Ich könnte aktuell sicherlich nicht nach Helgoland Stand-Up-Paddeln paddeln. Ich bin mir aber sicher, wenn du mir ein paar Wochen oder weiß nicht, vielleicht brauche ich auch 3-4 Monate dafür, Zeit gibst, dann kann ich das. Dann lerne ich das, weil ich einfach, und dieses Urvertrauen, das kommt daher, indem man sowas macht. Und du wirst genauso so viel Selbstbewusstsein mitgenommen haben von deinem Projekt, dass du dann merkst, okay, da geht ja noch mehr. Da geht noch viel mehr auf dem Stand-Up-Paddle. Und genauso wirst du aber auch gelernt haben, nicht nur auf dem Stand-Up-Paddle, sondern du hast hier was gelernt, wo du nicht mehr eine Minute drauf hast und dann bist du nach Helgoland gepaddelt. Also ich weiß jetzt nicht, ob du Skifahren gehst oder was auch immer, aber es ist vollkommen egal. Wenn du es noch nicht kannst, dann lernst du es.
Ja, total. Das finde ich eine gute und wichtige Botschaft. Ja? Dieses Anfangen und dann eben nicht wie so ein Kaninchen vor der Schlange vor diesen ja doch beeindruckenden großen Projekten sitzen. Ich habe das immer wieder erlebt mit Menschen auch, mit denen ich gesprochen habe oder in Vorträgen, wo ich war oder guckst dir einen Film an und so und du siehst, die Leute sitzen da und finden das alles ganz toll und beeindruckend, aber es ist so weit weg, weil es so groß ist, ja, der Everest oder was auch immer, dass sie sich insgeheim doch sagen, ja, finde ich interessant, war auch interessant, hier zuzuhören und mal mitzureisen. Aber werde ich ja nicht machen. Also wo ist da der Anknüpfpunkt fürs eigene Leben?
Ja.
Da haben wir einen und da kommen einige Mikroabenteuer von dir und von euch. Wenn wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft gucken, du führst ja ein Vollzeit-Abenteuerleben, machst Projekte, wo du viel unterwegs bist, auch lange unterwegs bist. Gibt es da Zeit und Raum für sowas wie ein Beziehungsleben?
Also ich habe eine Partnerin, das funktioniert auch super. Jetzt Kinder ist jetzt definitiv kein Thema für mich, weil da muss ich sagen, da bin ich auch zu viel unterwegs und mach Projekte, wo ich einfach auch über Monate weg bin. Und ich liebe mein Leben so, wie es ist. Und alles im Leben ist am Ende ein Kompromiss. Ich habe was gefunden, was für mich aktuell super passiert. Ich muss auch ganz klar sagen, ich finde es schön, nicht zu wissen, was in 10 und 20 Jahren ist. Das ist ja auch ein letztendliches Leben, ist ja ein Abenteuer. Und auch hier, wir haben am Anfang haben wir darüber geredet, die Definition von einem Abenteuer ist immer so ein bisschen eine Reise ins Ungewisse. Und das soll für mich das Leben auch immer bleiben, dass man so halt nicht weiß, was passiert.
Dafür muss es ja aber offen sein, ein Stück weit, ne? Also die Frage ist auch da, wieder Gratwanderung hatten wir jetzt auch schon oft. Wie sehr machst du es zu, dadurch, dass du sagst, das so soll mein Leben aussehen, das ist es und wie viel Raum gibt es da für, ja, vielleicht noch rechts und links, ne? Also das ist ja auch, eine spannende Frage.
Absolut, und das ist für mich auch was für mich absolut grundlegend ist. Ich möchte offen bleiben für Veränderungen. Ich liebe mein Leben so, wie es ist, kann mir keinen besseren Job vorstellen. Ich kann mein Leben aber auch innerhalb von, ich habe jetzt natürlich für die nächsten Monate halt Vorträge im Kalender, aber ansonsten kann ich da sofort was verändern. Das ist ja das Schöne, wenn man auch frei ist und selbstständig und jetzt keinen großen Ballast hat. Und ja, dann kann man einfach anpassen.
Zum Schluss möchte ich dich noch fragen, ob du den emotionalsten Moment, weil wir vorhin gesagt haben, ich habe gesagt, ein bisschen wenig Emotionen, ne? Also jetzt ist die Chance, der emotionalste Moment in deiner Abenteurerkarriere, können auch fast sagen in deinem Leben. Kannst du den beschreiben?
Oh, das ist schwierig, da einen zu nennen, weil es gibt so auf so ganz unterschiedliche Art und Weise extrem emotionale Momente. Ich nehme mal ein Naturerlebnis, was unglaublich emotional war für mich. Das war für mich in der Sahara. Ich bin während meinem Weltrekord vom Nordkap nach Kapstadt auf dem Fahrrad, ja auch durch die Sahara, durch den Sudan geradelt. Und mir ging es da echt nicht gut, weil ich habe eine Lebensmittelvergiftung gehabt. Und auch, muss man ganz klar sagen, Emotionen sind meistens noch intensiver, wenn sie hart erkämpft, also auch die schönen Momente sind intensiver, wenn sie hart erkämpft wurden. Also, und für mich war das ein sehr, sehr harter Tag. Und dann bin ich abends in die Nacht reingefahren und auf einer ganz einsamen Straße in der Sahara, die nächste Ortschaft ist ja, 800 Kilometer weit weg, und dieser Sternenhimmel, also ich habe kein Licht gebraucht, man kann da, das ist so hell, man kann ohne Licht fahren und fährt da in der Sahara, das ist dann plötzlich so friedlich, also tagsüber 50 Grad und im Schatten und es gibt keinen Schatten, und dann ist man da in der Sahara in dieser, und es ist alles so friedlich und man hat so das Gefühl, man ist komplett allein und auf der Welt, unglaublich toller, noch emotionaler Moment.
Was macht das dann, dieses Gefühl, ich bin allein auf der Welt? Es gibt im englischsprachigen Begriff awe, A-W-E, geschrieben, der das versucht zu beschreiben, dieses Gefühl, so wow, also so eine Demut in gewisser Weise, ich bin hier ganz alleine, aber doch auch eine Verbundenheit.
Absolut, also es bringt ziemlich mal auf den Punkt, also eine Demut, die lernt man dann auch in der Sahara während des Tages, weil man einfach merkt, wie der Mensch dann, da kann man noch so stark sein, die Natur bringt einen an ihre Grenzen. Das lernt man in der Sahara sehr, sehr schnell. Und dann dieses Gefühl, also ich bin hier gerade in einem Umkreis von einer Fläche, ja, die sehr, sehr groß ist, der wahrscheinlich ein einziger Mensch. Und man fühlt sich so komplett alleine hier überall. Und das ist, dass man auf der einen Seite ganz weit weg von allem, aber trotzdem unglaublich auch mit der Natur und mit diesem Moment verbunden. Also unglaublich tolles Gefühl.
Also es ist kein Gefühl, verloren zu sein.
Nein, in keinster Art und Weise. Also da fühle ich mich auch in keinster Art und Weise unsicher oder gefährdet, sondern im Gegenteil, da fühle ich mich, fühlt sich ein bisschen an, ich bin jetzt genau an dem Ort, in dem Moment, wo ich sein sollte.
Dann wünsche ich dir, dass da noch viele weitere emotionale Momente kommen, dass du auch von denen erzählst. Und ja, sag's nochmal, freue mich sehr auf die Mikroabenteuer. Mit dem Stand-Up-Paddleboard nach Helgoland haben wir jetzt schon drüber gesprochen, ist nicht mehr geheim, kannst du nicht mehr nehmen, ja. Aber da fällt dir bestimmt noch das ein oder andere ein, wie du den Kollegen da richtig triezen kannst. Ich danke dir.
Ja, danke dir, es hat richtig Spaß gemacht.
Wir weisen natürlich noch hin auf den Film, den es geben wird über die Challenge in Rot. Im Februar wird er erscheinen. Am besten wahrscheinlich alles auf deiner Website zu finden, ne?
Genau, gibt's alles auf meiner Website und natürlich auf Social Media. Der Film kommt im voraussichtlich Februar in die Kinos und dann natürlich ganz aktuell auch mein Buch, Weil ich es kann, mit den 120 Langdistanz in 120 Tagen und auch alles, was drumherum passiert ist. Ja,
ansonsten. Und immer auch mit schönen Eindrücken, also Fotos, dass man sich auch eine Vorstellung machen kann, wie das da so aussah. Und das kann man natürlich auch auf deiner Instagram-Seite, zum Beispiel auf YouTube, ja, wo es einiges zu sehen gibt. Werde ich alles noch verlinken im Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Ich danke dir, Jonas.
Danke dir.
Ich habe es gerade schon angesprochen, es gibt eine Menge Möglichkeiten, sich das anzusehen, sich das anzuhören, sich das durchzulesen, was Jonas so macht. All diese Möglichkeiten, die werde ich nochmal zusammenfassen und euch in den Newsletter packen. Den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, der immer sonntags erscheint und den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com/freiraus. Ich wünsche euch viel Freude beim Anfang, womit auch immer, wie auch immer das Terrain aussieht, auf das ihr euch begeben wollt, das ihr noch nicht so gut kennt. Freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Nächste Woche Donnerstag gibt es natürlich eine neue Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. I've been coming up empty without a say. I love you more with every passing day. Even when the bad weeks and months hurt like hell. And I know that sometimes it'll get real blue. Work with me and we can make it through. You can lean on me, 'cause hon, I'm here for you. Entwined, the oldest love.